Hoffnung macht es uns vielleicht etwas leichter, das Morden in der Ukraine zu ertragen. Hoffnung auf das Ende des Tötens. Sie wird immer wieder beschworen, wenn Treffen zwischen Delegierten der Ukraine und Russlands bevorstehen. Aber sind diese Gespräche mehr als eine Fata Morgana? Ist es Oberbefehlshaber Putin überhaupt zuzutrauen, dass er seinen Krieg diplomatisch einfach einstellt? Antworten suche ich mit einem Professor für Militärgeschichte, mit Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Schönen guten Tag, Herr Neitzel.
Schönen guten Tag.
Haben Sie irgendeine Hoffnung auf ein diplomatisches Ende dieses Angriffskrieges?
Also zumindest nicht in unmittelbarer Zukunft, in den nächsten 2-3 Wochen, glaube ich, ist es unrealistisch. Ich meine, wir wissen natürlich alle nicht, was Putin vorhat und sind als Wissenschaftler immer gefordert, in die Glaskugel zu schauen. Aber ich glaube, dass, wenn man eine Vermutung äußern darf, dass Putin diesen Krieg militärisch entscheiden will, dass er versuchen wird, der Ukraine den Willen aufzuzwingen. Und dass er auch eigentlich zum Schein diese Verhandlungen führt. Ich glaube aber nicht, dass er bereits militärisch mit seinem Latein am Ende ist. Und ich glaube, er wird zumindest versuchen, es auf eine militärische Entscheidung ankommen zu lassen.
Dann schauen wir nicht in die Glaskugel, sondern rückwärts. Historisch nämlich, gab es überhaupt Alternativen zu Sieg und Niederlage in einem Krieg, also eine diplomatische Lösung während Kampfhandlungen?
Ja, eigentlich fast immer. Also wir haben erst im 20. Jahrhundert mit den sogenannten totalen Kriegen, erst dann Zweiter Weltkrieg, eigentlich eine Kriegsform erreicht, in dem es keinen Kompromiss mehr gab. Und so ähnlich wie in Bürgerkriegen, die sind ja auch deswegen so blutig, weil man eben bei beide Parteien keine Kompromisse eingehen wollen. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel war das ganz anders. Da waren die Kriege kurz und man hat sich oft nur nach einigen Wochen auf ein Unentschieden geeinigt, auf ein Status quo ante oder diese Provinz hat den Besitzer gewechselt oder jene. Und auch im 20. Jahrhundert gab es natürlich Kriege, die diplomatisch dann beendet wurden. Also es ist nicht nur sozusagen die totale Niederlage des einen Partners. Und ich glaube auch hier, das deutet sich ja an, dass Putin möglicherweise, das ist jetzt die große Frage, ob die Ukraine durchhalten wird, eben nicht seine Maximalziele erreicht. Und dann muss ja die Stunde der Diplomatie schlagen und dann muss es irgendeinen Kompromiss geben. Das hängt aber davon ab, wie dieser Krieg weiter auf dem Schlachtfeld verläuft.
Also solange Putin meint, er könnte den Krieg gewinnen, dann gibt es eigentlich keine Chance.
Genau. Und die Frage, das können wir natürlich von hier nicht beantworten, denn wir wissen vor allen Dingen ja nicht wirklich genau, wie es um die russischen Streitkräfte steht. Wir sehen, dass es Truppenabzüge aus dem Kaliningrad-Gebiet gibt. Wir sehen, dass es Truppenabzug von Marineinfanterie aus dem Baltikum gibt, dass Putin Truppen zusammenzieht, um diesen Krieg möglicherweise jetzt eben länger zu führen. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie sieht es eigentlich auf ukrainischer Seite aus? Wir hören nichts über ukrainische Verluste. Wir sehen, sagen nur Bilder von demotivierten russischen Soldaten. Das ist natürlich auch einseitig. Es ist enorm schwer zu beurteilen, ob die Ukraine, wie lange die Ukraine durchhalten kann und was die Ukraine dann aufgrund ihrer Sicht der Dinge auch bereit ist, an Dingen zu schlucken, wie weit sie bereit ist, auf Putin zuzugehen.
Je länger dieser russische Angriff dauert und nicht zum Ziel führt, was Putin im Hinterkopf haben möge, besteht da die Gefahr, dass er schmutzige Waffen einsetzt, also chemische, biologische oder Vakuumbomben?
Ja, also wir sehen ja schon eine Eskalation im Vergleich zur ersten Phase des Krieges, als es um den sogenannten, ich sage mal in Anführungsstrichen, Enthauptungsschlag ging. Wir sehen eine Eskalation, wenn wir mal die Genfer Konvention zugrunde legen, das Zusatzprotokoll von 1977, dann geht es um die Schonung von Zivilisten, dann ist all das, was jetzt in Mariupol getan wird, ein Kriegsverbrechen. Ziemlich klar, es ist ja festgelegt, dass man also nicht die Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung angreifen darf, keine Wasserwerke, keine Elektrizitätsversorgung, all das tut Putin. Also eine Eskalation ist da, die große Frage ist, wie weit das eskaliert. Also wird er chemische Waffen einsetzen, wird er eine schmutzige Bombe einsetzen, wie weit ist er bereit zu eskalieren?
Und der Westen hält sich ja zurück, weil er Angst hat vor einem Atomkrieg. Erleben wir damit eigentlich das historische Scheitern dieses Modells atomare Abschreckung? Denn den Westen schreckt es offensichtlich zu Recht weiterhin ab, aber Putin nicht. Ihm traut man den Einsatz von Atomwaffen zu.
Ihm träumt man den Einsatz von Atomwaffen zu, aber die atomare Abschreckung, geboren im Kalten Krieg mit der NATO und dem Warschauer Pakt, galt natürlich nur für die Paktmitglieder. Und wenn der Warschauer Pakt irgendwo einen Stellvertreterkrieg geführt hat, denken wir an den Koreakrieg, denken wir an Vietnam, auch in diesen Konflikten, denken wir an Korea, da hat ja MacArthur, der amerikanische Oberbefehlshaber, auch überlegt, Atomwaffen einzusetzen und ist dann abgesetzt worden. Also auch schon im Kalten Krieg galt die nukleare Abschreckung nur für das Bündnisgebiet, nur in Anführungsstrichen, und nicht für irgendeinen anderen Konflikt. Und daran halten sich die Atommächte jetzt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Es muss wirklich auch im Rahmen des Möglichen versucht werden, den Krieg einzudämmen, wie schwierig das eben auch ist. Und ein Eingriff der NATO würde ja zu einer weiteren Eskalation und noch viel mehr Toten führen. Also ich glaube, wir tun gut daran, nicht in diesen Kategorien zu denken. Und wir haben auch ja nach 1990 oder auch nach 1945 viele Kriege eben nicht verhindern können. Es ist ja mitnichten so, dass keine Kriege geführt wurden. Die waren nur kürzer und weniger opferreich als zum Beispiel der Zweite Weltkrieg.
Ich bedanke mich bei Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte an der Universität in Potsdam.
Inforadio Podcast.